Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Dem Buch der Sprüche im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, gilt zurzeit unsere Aufmerksamkeit. In der letzten Sendung haben wir uns gemeinsam Salomos Einleitung zu diesem biblischen Buch angesehen. Genauer gesagt die Verse 1 bis 4 im ersten Kapitel. Von dort aus starten wir nun und werden uns mit den übrigen Versen des ersten Kapitels beschäftigen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der letzten Sendung haben wir uns gemeinsam die ersten 4 Verse aus dem Buch der Sprüche angesehen. Wir finden dieses Buch im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Salomo, der Sohn von König David, wird uns am Anfang des Sprüchebuches als dessen Verfasser vorgestellt. Etwa im Jahr 972 vor Christus folgte Salomo seinem Vater David auf den Thron Israels. Und nachdem sein Vater David gestorben war, erschien Gott Salomo in einem Traum und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Da sich Salomo nun der gewaltigen Aufgabe gegenüber sah, ein so großes Volk wie Israel gerecht zu regieren, bat er um ein gehorsames Herz Gott gegenüber, um fähig zu werden, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Das gefiel Gott, und er versprach Salomo: Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Salomos Weisheit, die uns nun im Buch der Sprüche begegnet, ist also ein Geschenk, das Gott Salomo gemacht hat. Mit dieser Weisheit prüfte Salomo wohl auch die Weisheitssprüche verschiedener Verfasser. Und die er als wahr erkannte und für sein Sprüchebuch als geeignet hielt, nahm er darin auf. Dazu verfasste er auch selbst viele Sprichwörter. So lässt sich Salomos Arbeitsweise meines Erachtens verstehen, die im Buch des Predigers so beschrieben wird. Der Prediger war ein Weiser und lehrte auch das Volk gute Lehre, und er erwog und forschte und dichtete viele Sprüche. Zu seinem Buch der Sprüche schrieb Salomo eine Einführung, nämlich die Verse 1 bis 7 im ersten Kapitel. Davon haben wir uns die ersten 4 Verse bereits genauer angesehen. Im Vers 4 erfuhren wir, dass sich Salomo mit seinem Sprüchebuch gezielt an die junge Generation wendet. Dort heißt es, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Doch Salomo richtet sich nicht nur an die Jugend, denn im nächsten Vers erfahren wir, dass er sich ebenso an die Fortgeschrittenen in Sachen Lebensweisheit wendet. Und wer sollte nicht zuhören wollen, wenn sich hier ein Mensch an uns wendet, von dem Gott selbst sagte: Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. So lassen Sie uns nun fortfahren im Buch der Sprüche mit Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es: Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Das ist eine Eigenschaft, die viele bedeutende Menschen aufwiesen. Sie hatten nie den Eindruck, dass sie nun an dem Punkt angekommen wären, an dem sie schon alles gelernt und verstanden hätten. Ich hörte einmal im Fernsehen einen jungen Mann, der als Musiker kometenhaft zum Weltstar aufgestiegen war. Auf mich jedoch wirkte er sehr arrogant. Er vermittelte den Eindruck, er wisse alles. Ich denke nicht, dass dieser junge Mann sich noch von irgendjemandem etwas sagen ließ. Im Buch der Sprüche heißt es, dass weise Menschen darauf bedacht sind, zuzuhören, wohlwissend, dass sie immer noch etwas dazulernen werden. Wer verständig ist, der lasse sich raten, schreibt Salomo hier. Das ist seine Aufforderung an uns, und sie gilt für das gesamte Buch der Sprüche. Salomo fordert uns heraus: Wenn du klug bist, dann wirst du aufmerksam zuhören, was im Buch der Sprüche gesagt wird. Der Geist Gottes will uns viele kostbare Weisheiten in diesem Buch mitteilen. Es sind großartige Wahrheiten, niedergeschrieben in kurzen Sätzen. Gehen wir weiter zum nächsten Vers, zu Vers 6. Dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ein anderer Weisheitsspruch greift denselben Gedanken auf. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Ich liebe diesen Vers. Gott hat uns die gute Nachricht von Jesus, die Botschaft des Evangeliums, zweifellos dazu anvertraut, um sie allen Menschen bekannt zu machen, auch in aller Öffentlichkeit. Doch im Wort Gottes gibt es außerdem noch so viele Wahrheiten zu entdecken, die darin verborgen liegen, wie kostbare Diamanten. Gott hat diese Diamanten nicht überall auf dem Fußboden verstreut. Juwelen und andere Kostbarkeiten warten im Verborgenen, damit wir Menschen danach suchen und sie entdecken. Das Gold und die Diamanten und andere wertvolle Schätze wollen ausgegraben werden. So hat Gott sich das ausgedacht. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Das Wort Gottes, die Bibel, ist so kostbar, dass es in jedem Fall alle Mühe wert ist, es so gründlich zu erforschen und darüber nachzudenken, wie es ihnen nur möglich ist. Jesus sagte einmal, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Jesus sagte nicht, dass Sie und ich die Schriften der Bibel nicht erforschen sollen. Das Problem der jüdischen Zeitgenossen Jesu, an die er diese Worte zuerst richtete, war aber, dass sie meinten, sie hätten in den Schriften schon den Weg zum ewigen Leben gefunden. Doch das meinten sie nur, denn den wahren Weg dorthin, Jesus, hatten sie noch gar nicht entdeckt. So geht es auch heute manchen Leuten. Sie haben die Bibel gelesen, aber ihren eigentlichen Inhalt noch gar nicht erfasst. Der wahre Schatz der Bibel ist Jesus Christus. So sagte es Jesus hier in diesem Vers, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und dann weiter, sie sind es, die von mir zeugen, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Wenn Sie Jesus Christus in der Bibel noch nicht entdeckt haben, dann haben Sie den eigentlichen Schatz noch nicht entdeckt. Dann haben Sie noch nicht tief genug gegraben. Denn die Bibel zeigt uns tatsächlich den Weg zum ewigen Leben, und dieser Weg ist Jesus selbst. Dieses Beispiel lässt sich auch auf andere kostbare Wahrheiten im Wort Gottes übertragen. Dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. So Salomo in Vers 6 seiner Einleitung zum Buch der Sprüche. Mit anderen Worten, Gott hat in das Sprüchebuch und auch sonst in die Bibel kostbare Wahrheiten und wertvolle Weisheiten hineingelegt. Und wie tragisch ist es deshalb, dass das Wort Gottes von vielen Menschen einfach nicht zur Kenntnis genommen wird. Teilweise trifft das sogar auf die Prediger auf unseren Kanzeln und auf die Hörer in unseren Gottesdiensten zu. Auch dort ist eines notwendig, das ernsthafte und konzentrierte Forschen im Wort Gottes. Irgendwie sind manche Christen zu der Meinung gelangt, wenn jemand einen Bibelabschnitt einmal durchgelesen hat, dann hat er schon alles davon begriffen. Doch ich hoffe, Sie werden verstehen, dass Sie die Goldkörner im Wort Gottes nicht entdecken können, ohne sich intensiv mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken. Ein älteres Mitglied der Gemeindeleitung kam einmal zu dem jungen Pastor seiner Gemeinde und meinte, »Weißt du, was ich bei deinen Bibelstunden und Predigten gelernt habe? Ich habe gelernt, es lohnt sich, im Wort Gottes zu graben und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.« Da haben zwei Menschen offensichtlich etwas Grundlegendes verstanden. Zunächst der junge Pastor, der seine Gemeinde in die tiefen Wahrheiten der Bibel führte, weil er danach gegraben hatte. Und dann auch der Mann aus der Gemeindeleitung, der durch das Beispiel seines Pastors diese Erfahrung machte. Im Wort Gottes liegen Schätze verborgen, die wir durch aufmerksames Erforschen zutage fördern können. Die Aufforderung Salomos im Buch der Sprüche heißt, beginne zu graben. Es ist die Aufforderung, die Bibel gewissenhaft zu erforschen. Und Salomo will uns mit seinem Buch der Sprüche helfen, die großartigen Wahrheiten darin zu entdecken. Hier noch einmal aus Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Bei aller Weisheit, die Salomo auch bei menschlichen Verfassern in seiner Umwelt gefunden hat, kommt er doch zu einem sehr eindeutigen Schluss. Davon lesen wir nun in Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Dieser Vers ist der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Buches. Einer interessanten Gegenüberstellung begegnen wir hier. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, aber die Toren verachten Weisheit und Unterweisung. In der Lutherbibel wird der Begriff Unterweisung mit Zucht wiedergegeben. Nur törichte Menschen fragen nicht nach Gott, heißt es hier. Nur Narren wollen nichts von Gottes Weisheit hören und nicht daraus lernen, wie ihr Leben gelingen könnte. Ich hörte einmal eine kleine Geschichte, die das sehr schön verdeutlicht. Ein Mann fuhr die Landstraße entlang. Mit einem Mal verlor ein Reifen seine Luft und er hatte einen Platten. Also fuhr der Mann an die Seite und hielt an. Er war mit seinem Wagen direkt an einer psychiatrischen Klinik zum Stehen gekommen. Einer der Patienten befand sich auf dem Klinikgelände hinter dem Zaun, gerade dort, wo der Autofahrer nun dabei war, das Rad zu wechseln. Der Patient sagte kein Wort. Er stand einfach nur da und schaute zu. Als der Fahrer das Rad des Wagens abmontierte, legte er alle Schrauben in die Radkappe. Versehentlich stieß er jedoch die Radkappe um und alle Schrauben fielen heraus und durch den Gullideckel. Sie landeten im Abwasserkanal und er kam nicht mehr an sie heran. So stand er nun da, kratzte sich am Kopf und fragte sich, was um alles in der Welt er jetzt machen sollte. Der Patient hinter dem Zaun, der ihm die ganze Zeit zugesehen hatte, sprach ihn an. Warum nehmen Sie nicht eine Schraube von jedem der anderen Räder und machen damit das Ersatzrad fest? Wenn Sie vorsichtig fahren, können Sie so gefahrlos bis zur Tankstelle im nächsten Ort fahren und dort neue Schrauben für Ihr Ersatzrad kaufen. Erstaunt sah ihn der Autofahrer an. Warum bin ich nicht selbst auf diese Idee gekommen? Fragte er. Sie sind doch in der Psychiatrie und ich bin draußen und doch haben Sie die Lösung für mein Problem. Wissen Sie, was der Zaungast antwortete? Ich mag ja verrückt sein, aber ich bin nicht dumm. Darum geht es im Prinzip auch Gott. Er will uns mit dem Buch der Sprüche helfen, dass wir in unserem Leben nicht als die Dummen dastehen, sondern dass wir uns im Leben zurechtfinden. Wenn Sie sich auf das einlassen, was Gott Ihnen in diesem Buch mitteilen will, werden Sie feststellen, dass das eine großartige Hilfe ist, um in Ihrem Leben zurechtzukommen. Ja, das Buch der Sprüche hat auch ziemlich viel über Dummheit zu sagen, wie wir noch feststellen werden. Mit dem Vers 7 hat Salomo nun seine Einleitung in das Buch der Sprüche abgeschlossen. Den Zweck des Sprüchebuches hat er uns darin vor Augen geführt. Gott will uns helfen, indem er uns lehrt und unterweist, damit wir klug und weise unser Leben führen können, damit es gelingt. Und die wichtigste Grundlage für all das ist, dass sie bereit sind, auf Gott zu hören, dass sie ernsthaft danach fragen, was er sie lehren will, um ihr Leben darauf auszurichten. Nun beginnt Salomo mit der Geschichte, die er im Buch der Sprüche erzählt. Es ist die Geschichte eines jungen Menschen, der dabei ist, sein bisheriges Zuhause bei seinen Eltern zu verlassen und sich jetzt selbstständig aufmacht in sein eigenes Leben. Und vergessen wir nicht, auch die schon Erfahrenen unter uns können hier noch eine ganze Menge lernen. Wir starten in diesem Abschnitt mit den Versen 8 und 9. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Halse. In der Einheitsübersetzung lesen sich diese Verse so. Höre, mein Sohn, auf die Mahnung des Vaters und die Lehre deiner Mutter verwirf nicht. Sie sind ein schöner Kranz auf deinem Haupt und eine Kette für deinen Hals. Ich bin davon überzeugt, dass hier junge Frauen von Gott genauso angesprochen werden wie die jungen Männer. Salomo beginnt mit der grundlegendsten Beziehung, die ein Mensch üblicherweise hat, die Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern. Interessant ist, Vater und Mutter sind an der Unterweisung und Erziehung des Kindes beteiligt. Manche von ihnen hatten als Kind vielleicht Eltern, die an Gott glaubten und mit ihm lebten. Und sie haben von ihren Eltern vieles von und über Gott gelernt, das sie verinnerlicht haben. Und wenn es gut lief, ist das ein riesiges Geschenk, ein unermesslicher Schatz. Falls es nicht so war, möge Gott barmherzig sein mit den Eltern, die ihren Kindern nichts von Gott mitgegeben haben. Und falls sie selbst solche Eltern hatten, mache ich ihnen Mut. Es ist nie zu spät, sich selbst auf die Suche nach Gott zu begeben und nach ihm zu fragen, selbst im fortgeschrittenen Alter. Denn es gilt jedem, was Jesus sagte, wer sucht, der findet. Salomo schildert nun, wie der junge Mensch beginnt, sein Zuhause bei seinen Eltern zu verlassen. Dies geschieht in der Regel ja schrittweise. Kinder haben zunehmend mehr Kontakte außerhalb ihres Elternhauses. Und irgendwann ist dann auch der Tag gekommen, an dem die Kinder ihre Eltern verlassen und ihr eigenes Leben beginnen. Um sich nun auch ohne den ständigen Kontakt mit den Eltern in der Welt zurechtzufinden, geben die Eltern ihrem Kind eine wichtige Warnung mit auf den Weg, die wir in den Versen 10 bis 19 finden. Beginnen wir mit Vers 10. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn der junge Mensch sich nun aufmacht, hinaus ins Leben, wer kreuzt da seinen Weg? Nun, dort begegnet er allen möglichen Menschen. Und es werden auch Sünder darunter sein. Böse Buben, heißt es in der Luther-Übersetzung. Selbst wenn ein junger Mensch Christ geworden ist, im Leben werden ihm auch Menschen begegnen, die nicht nach Gott fragen. Natürlich ist jeder Mensch aus Gottes Sicht ein Sünder, solange er nicht zum Glauben gekommen ist. Sünder zu sein, beschreibt ja zunächst einmal den Zustand, dass jeder Mensch von Natur aus von Gott getrennt ist. Doch die folgenden Verse zeigen, dass es Salomo hier um Menschen geht, die sich keinen Deut um Gottes gute Ordnungen scheren. Wie soll sich der junge Mensch ihnen gegenüber verhalten? Folge ihnen nicht, schließe dich ihnen nicht an. Mit der Wahrheit mancher Sprichwörter im Buch der Sprüche haben auch Menschen aus der Bibel ihre Erfahrungen gemacht. Ich meine, dieser Spruch hier in Vers 10 trifft zum Beispiel auf Josefs Erfahrung zu, als er Sklave in Ägypten war. Die Frau Potiphars, in dessen Haus Josef als Leibeigner diente, wollte ihn verführen. Sie lockte ihn, doch er ließ sich nicht dazu überreden, mit der Frau seines Herrn sexuell intim zu werden, obwohl ihn diese Weigerung schließlich ins Gefängnis brachte. Lesen wir in Salomos Sprüchen weiter die Verse 11 bis 13. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren. Wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen. Manche Menschen wollen sich bereichern, ohne etwas dafür einsetzen zu müssen. Sie wollen auf Kosten anderer leben. Diese gottlosen Menschen vergehen sich an ihren Mitmenschen und deren Hab und Gut, um davon unbekümmert zu leben. Doch damit nicht genug. Sie wollen auch manch junge Menschen dazu verführen, es ihnen gleich zu tun, indem sie sagen, Vers 14, wage es mit uns. Einen Beutel nur soll es für uns alle geben. Das ist eine verlockende Vorstellung. Lasst uns alle aus einem Geldbeutel leben. Doch für gewöhnlich tragen diejenigen, die diesen Lebensentwurf lautstark einfordern, selbst nichts dazu bei, den gemeinsamen Geldbeutel wieder aufzufüllen. Sie wollen, dass die arbeitende Bevölkerung ihren Verdienst, den sie sich erarbeitet hat, mit anderen teilt. Doch die Befürworter der einen gemeinsamen Kasse für alle haben selbst gar nichts, was sie zu dem Ganzen beitragen könnten. Diese Vorstellung vom Leben ist falsch. Doch so wollen sich manche durchs Leben schlagen. Nutze jede Gelegenheit, dich zu bereichern, auch wenn es unehrlich, betrügerisch oder gesetzeswidrig ist. Mein Vater wurde durch einen Unfall an einer Entkörnungsmaschine für Baumwolle getötet. Ich war damals erst 14 Jahre alt. Danach zog meine Mutter mit meiner Schwester und mir zurück in ihre Heimat. Ich musste nun arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Die Schule konnte ich nicht länger besuchen, weil wir uns das einfach nicht leisten konnten. Ich fand eine Arbeitsstelle in einem Großhandel für Haushaltswaren. Sie verkauften so gut wie alles, einschließlich Süßigkeiten. Ich arbeitete im Versand mit einigen anderen Jungen, und ich sage Ihnen, das waren üble Gesellen. Sie hatten eine Möglichkeit gefunden, unbemerkt die Kisten mit den Süßigkeiten zu öffnen. Sie nahmen nur eine Packung heraus, verschlossen die Kisten wieder, und niemand bemerkte etwas. Da wir ein Großhandel waren, handelte es sich um etwa 50 Kisten, und da sie aus jeder Kiste eine Packung Süßigkeiten entwendeten, konnten sie letztlich einige Kisten für sich selbst abzweigen. Ich muss gestehen, am ersten Tag habe ich mitgemacht. Doch in der Nacht danach plagte mich mein Gewissen. Ich dachte, das ist nicht richtig, ich habe gestohlen. Am nächsten Tag brachte ich die Sache wieder in Ordnung. Doch ich konnte die Süßigkeiten nicht zurückgeben, denn ich hatte schon einiges davon gegessen. Deshalb ließ mich der Geschäftsführer eine Packung mit 6 Schokoriegeln kaufen. Und die musste ich nun für 5 Cent das Stück an die Frauen und Männer in unserem Büro verkaufen. Am Preis merken Sie, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Der letzte Schokoriegel war sozusagen mein Gewinn, denn die ganze Packung kostete mich 25 Cent. So kam ich zu meinem Schokoriegel und ich musste dafür arbeiten. Und ich merkte, das ist der beste Weg, um etwas zu bekommen. Es geschieht so schnell, dass ein junger Mensch in eine Gruppe von Leuten gerät, die zweifelhafte Dinge anstellen. Und es ist gar nicht so einfach, dann nicht mitzumachen. Deshalb gibt Salomo diesen Rat den jungen Frauen und Männern mit auf den Weg, wenn sie ihr Zuhause verlassen und beginnen, ihr eigenes Leben zu gestalten. Und Salomo fährt fort in Vers 15, »Mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad.« Das ist eine Situation, zu der Gott sehr deutlich sagt, trennt euch von solchen Menschen, die euch verleiten, Unrecht zu tun. Geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. So schreibt Paulus in seinem 2. Brief an die Christen in der Hafenstadt Korinth. Dort geht es zwar um Götzendienst, ich meine aber, es lässt sich auch auf die hier geschilderte Situation beziehen. Mit anderen Worten gibt uns Salomo den Rat, schüttle diese üblen Leute von dir ab, auf die du dich eingelassen hast. Noch einmal begründet Salomo seinen Rat. Die Verse 16 bis 18 lauten, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Man spannt das Netz vor den Augen der Vögel, doch lassen sie sich nicht warnen. So lauern jene auf ihr eigenes Blut und trachten sich selbst nach dem Leben. Liebe Hörer, wenn Sie sich auf solche Leute und ihre krummen Touren einlassen, wird es letzten Endes Ihr eigenes Leben zerstören. Sie werden sich in Ihrem eigenen Netz verfangen. Salomo schließt diese Warnung ab mit Vers 19. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten. Er nimmt ihnen das Leben. So verlockend es anfangs auch aussehen mag, unrechter Gewinn durch Betrug, durch Unehrlichkeit, durch Stehlen oder durch anderes gesetzwidriges Handeln wird teuer bezahlt. Am Ende kostet es uns das Leben und zerstört uns. Wir leben in einer Gesellschaft, in der materieller Besitz zu einem der höchsten Güter gehört. Materialismus nennt man das auch, das unersättliche Streben nach Geld und Besitz. Habsucht, also die Sucht, immer mehr haben zu wollen, nannte man es früher. Und davor warnt uns Salomo hier. Nachdem Salomo uns vor ruchlosen Menschen gewarnt hat, die uns zum Unrecht verleiten wollen, lässt er nun die Weisheit selbst zu Wort kommen. Auch sie wirbt um uns, damit wir ihr folgen. Lesen wir Vers 20. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Die Weisheit lädt uns ein, zu ihr zu kommen und auf sie zu hören. Das gilt den Jungen und Unerfahrenen ebenso wie denen, die schon einige Erfahrungen gesammelt haben. Was hat sie uns zu sagen, die Weisheit? Hierzu die Verse 21 und 22. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore, sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zu Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Unverständig sein heißt töricht oder dumm sein. Die Weisheit fragt also, wie lange wollt ihr ohne Verstand töricht und dumm bleiben? Ein junger Mann erzählte mir einmal, er habe 3 Jahre lang Drogen zu sich genommen. Und immer wieder sagte er, oh, wie dumm bin ich doch gewesen. Und nun fragt Gottes Weisheit, wie lange willst du noch töricht bleiben? Wann wirst du zu mir kommen, um zu lernen, dein Leben klug und weise zu gestalten? Vers 23. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Und am Ende des 1. Kapitels lesen wir in Vers 32, denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod, und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Gottes Worte und seine Weisheit zu überhören, zerstört letztlich unser Leben. Doch in Vers 33 heißt es abschließend, wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Was für eine Zusage! Wer auf mich hört, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Glauben Sie das? Glaube ich das? Gott sagt, wer auf mich hört, auf meine Weisheit, der wird sicher wohnen. In unserer Gesellschaft versichern wir uns gegen alles Mögliche. Wir wollen sicher wohnen, ohne Sorge sein und gegen jedes erdenkliche Unglück abgesichert. Das ist unbestritten. Doch ich habe den Eindruck, dass sich die meisten unserer Zeitgenossen dazu nicht an Gott und an seine Weisheit wenden. Das Ziel ist eher ein dickes Bankkonto, ein eigenes Haus und gute Versicherungen. Salomo lässt keinen Zweifel daran. Wer sein Leben in sicheren Händen wissen will, sich aber dazu nicht an Gott wendet und auf Gottes Weisheit hört, der ist ein Narr. Oder noch deutlicher, der ist ein Dummkopf. Im Buch der Sprüche wird Salomo sehr deutlich. Er sieht nur 2 Möglichkeiten für uns, für sie und für mich. Entweder wir hören auf Gott und lassen uns auf seine Weisheit ein. Dann werden wir selbst zu weisen Menschen. Dann wird unser Leben gelingen. Oder aber wir weigern uns, auf Gottes Weisheit zu hören und gehen unseren Weg lieber nach unserem eigenen Gutdünken. Dann, so sagt Salomo im Auftrag Gottes, dann handeln wir töricht. Dann sind wir Narren, Dummköpfe. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Wofür entscheiden Sie sich? Am Schluss dieser Sendung danke ich Ihnen fürs Zuhören. Seien Sie Gott anbefohlen, dem weisen und hilfsbereiten Herrn der Welt.